Heute bei «Apropos» das berühmteste Haus der Welt.
This is the symbol not only of the presidency, but in the eyes of the world of the United States of America. Nothing compares to the simplicity and the strength. Nothing in the world like it.
Es ist das Symbol für Amerika. Für die Geschichte vom Land, für die Geschichte für ihre Präsidenten, für die Demokratie. Und immer schon, während der ganzen 250 Jahre, was die USA jetzt gibt, ist das Weiße Haus ein Abbild von seinem aktuellen Bewohner gewesen. So weit wie Donald Trump ist wahrscheinlich noch niemand gegangen beim Umbau der Residenz. Dass Präsidenten aber umbauen, umstellen, renovieren, das ist normal. Auch darum ist die Geschichte von diesem Haus so interessant. Durch seine Haller vom Magazin hat sich in die Geschichte vertieft. Und heute erzählt sie uns davon. In der neuen Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel- und Berner Zeitung im Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Ich heiße Philipp Loser, hallo Ursina.
Hallo Philipp.
Ursina, du fängst deine Geschichte mit einem schwedischen Efeu an, der 50 Jahre lang im Oval Office gewachsen ist.
In the Oval Office of the President on the mantel, there is a beautiful ivy plant,
which has been there. Was ist an dieser Pflanze so speziell?
It was given to President Kennedy by the then Ambassador to Irish Ambassador to the United States as an enduring sign of the affection between our two people. Maybe I got the political equivalent of poison ivy.
Man muss sich das einmal vorstellen, eine Zimmerpflanze, die 50 Jahre alt ist. Also der Efeu ist, wie du es gerade gesagt hast, jahrzehntelang im Oval Office gestanden.
Also immer der gleich?
Immer der gleich. Hat die Luft gefiltert, wo die amerikanischen Präsidenten und ihre Gäste geschnauft haben. Ja, und so ist er über Generationen dabei gsi, wo wichtige Entscheidungen gefällt worden sind, Gespräche geführt worden sind.
I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made from the White House.
Which specifies the unconditional surrender of Japan.
Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack.
Und das ist aber erst der erste Grund, warum die Pflanze so speziell ist.
Der zweite?
Der zweite Grund ist, die Gärtnerinnen und Gärtner vom Weißen Haus haben sich immer sehr Mühe gegeben, die Pflanze zu pflegen. Sie haben in den Gewächshäusern vom Weißen Haus so Ableger gezüchtet, wo sie dann als Abschiedsgeschenk an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Weißen Haus mitgegeben haben. So mit der Idee, dass die neuen Besitzer von dem Efeu aus dem Weißen Haus dann auch wieder den gut pflegen und Sprössling weitergeben an Familie und Freunde. Und die Idee dahinter war eigentlich, dass sich die Pflanzen aus dem Weißen Haus so im ganzen Land verbreitet und dass ganz viele Menschen etwas Lebendiges aus dem Weißen Haus bei sich daheim haben.
Du schwätzt in der Vergangenheitsform. Heute ist der Efeu nicht mehr über dem Schweine.
Genau, der Efeu ist verschwunden, wo Donald Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus eingezogen ist. Also kurz nachher, im Februar vor einem Jahr. Und auf dem Schweine im Oval Office, wo die Pflanze so lang gestanden ist, stehen jetzt goldige Pokale und Urnen.
Ich nehme an, die gibt man nicht mit, den Besucher.
Ja, eher weniger.
Mit euch später nochmal um den Efeu kümmern. Jetzt würde ich gerne mehr über die Geschichte vom Weißen Haus als Ganzes wissen. Vielleicht zuerst an dich gefragt, Ursina, was fasziniert dich selber am Weißen Haus?
Ich finde es eindrücklich, dass das Weiße Haus so ein gewaltiges Machtzentrum ist, wo so viele weltverändernde Entscheidungen gefällt worden sind. Und dass es gleichzeitig aber auch ein Haus ist, wo ich fast das Gefühl habe, dass ich es ein bisschen kenne. Weil man begegnet dem Haus einfach immer wieder, sei es in Filmen oder in Büchern. Und irgendwie, glaube ich, liegt es aber auch daran, dass es so eine nahbare und auch irgendwie eine sympathische Ausstrahlung hat.
Die USA werden dieses Jahr 250 Jahre alt. Das Weiße Haus selber ist nicht ganz so alt. Ich würde gerne ganz am Anfang anfangen. Warum steht das Haus überhaupt dort, wo es jetzt steht, in Washington?
Also 14 Jahre nach der Unterzeichnung von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist das gewesen, im Jahr 1790, hat der amerikanische Kongress entschieden, dass die USA, das junge Land, einen permanenten Regierungssitz bekommen soll. Und dann hat man aber nicht wollen, dass die Regierung und das Parlament in einem bestehenden Bundesstaat angesiedelt wird, sondern man hat einen eigenen Bezirk dafür gründen, und zwar am Potomac River. Und der George Washington, der erste Präsident, der hat die Gegend gut gekannt und hat sich dann für den Standort zwischen Maryland und Virginia entschieden. Das war so ein hügeliges Sumpfgebiet damals, mit sehr viel Mucken, aber eben günstig gelegen für Handel und Verkehr. Und dort hat man dann angefangen, das Waisenhaus zu bauen.
So ein Spezialdistrikt ist es bis heute, oder?
Mhm.
Dort haben sie das Haus angefangen zu bauen. Was haben sich die Gründerväter überlegt, bevor sie das Haus gebaut haben?
Ja, die Gründung der USA war ja auch aus staatsrechtlicher Sicht eine Revolution gewesen. Und den Gründerväter ist ein politisches Gebilde vorgeschwebt, das es in dieser Form so noch nie gegeben hat, nämlich eine Regierung ohne einen König. Und die Regierung, die musste stark genug sein, um aus 13 ehemaligen englischen Kolonien eine Nation zu formen, aber gleichzeitig auch so raffiniert ausbalanciert, dass es nie könnte in Tyrannei umschlagen könnte. Und darum haben sie das berühmte System der Checks and Balances etabliert, das eine Machtkonzentration verhindern sollte. Und für das Weiße Haus hat sich durch das eine grosse Frage gestellt, die man dann beantworten musste, nämlich: Wie sieht eine Residenz aus, wo ein Präsident drin wohnt und eben kein König?
Und was hat man sich denn konkret überlegt? Wie sieht denn ein Haus aus, wo eine Präsidentin wohnt und eben nicht ein König?
Das war nicht von Anfang an klar, weil der Stadtplaner, den George Washington ausgesucht hat, der Pierre L'Enfant aus Frankreich, der hatte eine sehr pompöse Vision für das Haus des amerikanischen Präsidenten. Also er hat sich da bei seinen Plänen von Versailles inspirieren lassen und hat eigentlich einen Palast bauen. Aber das ist dann letztendlich nicht gut angekommen und er ist relativ schnell von dem Projekt abgesetzt worden. Und der neue Architekt, der James Hoban, der hat das Weiße Haus dann als relativ bescheidene Villa entworfen, die aber gleichzeitig gleich so Herrschaft ausdrückt. Und das ist das Weiße Haus im Kern bis heute.
Also es sieht immer noch ähnlich aus wie damals.
Genau, also das Haupthaus mit dem Giebel, das ist eigentlich immer noch der Originalentwurf.
Lang gestanden ist das erste Weiße Haus aber nicht, oder?
Es ist nicht einmal 15 Jahre gestanden. Und dann sind britische Truppen in Washington eingefallen und haben die Stadt in Brand gesetzt. Und das Weiße Haus ist da ausbrennt und es ist eigentlich nur noch so eine Hülle, Skelett, wenn man so will, stehen geblieben. Und teilweise sind die Sandsteine, aus denen es gebaut war, so spröde vom Feuer, dass sie nur noch so auseinanderbröckelt sind. Und man musste ganze Fassadenteile ersetzen. Und innen musste man es ganz neu machen. Und das hat man dann mit Holz gemacht, weil es einfach schneller gegangen ist. Und draussen hat man es dann am Schluss mit einer dicken Schicht weißer Bleifarbe überzogen.
Und darum heisst es Weißes Haus.
Schon vor dem Brand haben es viele Leute «White House» genannt, weil man die Fassade immer wieder mit Kalkfarbe gestrichen hat, um sie vor Witterung zu schützen. Es war also schon vorher weisslich, aber nach dieser Bleifarbe, die natürlich noch mal deckender war, hat es natürlich noch weisser gestrahlt. Und so hat sich dann der Name etabliert.
Was eher speziell ist, ein weißes Haus, wenn man auch die Entstehungsgeschichte sich vergegenwärtigt, wie ich in deinem Text gelesen habe, oder?
Ja, die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung ist ein sehr düsteres Kapitel in der Geschichte der USA. Und das Weiße Haus ist da keine Ausnahme.
I wake up every morning in a house that was built by slaves. And I watch my daughters. Two beautiful, intelligent black young women playing with their dogs on the White House lawn.
Also es ist unter anderem von versklavten Menschen gebaut worden. Und die haben unter sehr unmenschlichen Bedingungen vor allem in den Steinbrüchen gearbeitet, um eben die Steine für die Wände des Weißen Hauses zu produzieren. Und die Arbeit, die muss so zermürbend gewesen sein, dass man den Arbeitern jeweils einen Viertel Liter Whisky gegeben hat. Um ihren Arbeitstag überstehen. Im Winter war es eiskalt, im Sommer heiß, feucht und es haben sich Krankheiten ausbreitet. Ja, und die Männer mussten halt schuften, ohne dass sie Lohn oder Anerkennung bekommen hätten für ihre Arbeit.
Gerade am Anfang war die Geschichte der USA auch recht bewegt und wechselhaft. Die Briten sind eingefallen, haben das Haus angezündet, das schon erzählt. Und relativ bald darauf ist dann der Bürgerkrieg ausgebrochen. Was hat denn das Haus für eine Rolle gespielt im Kampf zwischen Nord und Süd?
Es ist eine gute Anschlussfrage, Philipp, weil der Bürgerkrieg, der ist zwar erst 47 Jahre nach dem Wiederaufbau des Weißen Hauses ausgebrochen, aber das Kernthema war ja die Sklaverei. Und der fortschrittliche Norden hat damals mit dem Süden gestritten, der aus wirtschaftlichen Gründen an der Sklaverei festhalten wollte. Es war ein wahnsinnig blutiger Konflikt und das Land ist für eine Zeit buchstäblich auseinandergebrochen. Und das Weiße Haus, das eben geografisch sehr nahe der Konfliktlinie gestanden ist, ist in dieser Zeit zum symbolischen Herz der USA geworden. Der damalige Präsident, der Abraham Lincoln, der war überzeugt gewesen, solange das Haus noch steht und ganz ist und gepflegt wird, hat auch die Nation eine Zukunft. Und der Lincoln, der sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt hat, der hat sich auch Mühe gegeben, diese Symbolik nach außen zu tragen. Also er hat zum Beispiel mitten im Krieg die Fassade des Weißen Haus streichen lassen, etwas, was man vielleicht nicht unbedingt macht. Während einem Krieg hat er das Weiße Haus geöffnet für die Öffentlichkeit, hat jede Woche so Empfänge organisiert und hat dort so viele Hände geschüttelt, bis er Blättern bekommen hat.
Hat in Südstaat etwas Ähnliches gehabt? Ein analoges Weißes Haus?
Man hat das probiert, interessanterweise. Nachdem sich die 11 Südstaaten, also die Konföderation vom Norden, abgespalten hat und sich dann eine eigene Verfassung gegeben hat, die eben die Sklaverei weiterhin erlaubt hat, ist der Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika, der Jefferson Davis, auch in eine weisse neoklassizistische Villa in Richmond in Virginia eingezogen. Hm. Und er hat das dann auch offiziell White House genannt. Ich denke, um dem Regierungssitz auch offizielles Gewicht zu geben. Ja.
Hat sich aber nicht betont in diesem Fall?
Nein.
Das berühmte Zimmer im Weißen Haus ist das Oval Office, das Büro des Präsidenten. Hat es das eigentlich von Anfang an schon gegeben?
Nein, das hat es nicht von Anfang an gegeben. Für das, für die Entstehung, müssen wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zeit springen. Ich würde mal sagen, so ins Jahr 1901. In diesem Jahr ist nämlich der Teddy Roosevelt mit 6 Kindern, Hausangestellten, einem Pony und anderen Haustieren ins Weiße Haus eingezogen. Und es ist plötzlich sehr, sehr eng geworden. Und ja, man muss sich vorstellen, oder? Die USA ist in der Zwischenzeit enorm gewachsen. In den rund 100 Jahren, die vergangen sind zwischen dem ersten Präsidenten, der im Weißen Haus gewohnt hat, und dem Teddy Roosevelt, ist die Bevölkerung von 5 auf 76 Millionen Menschen gewachsen. Das Land hat sich territorial gegen Westen ausbreitet und ist auch international zu einer Imperialmacht geworden. Und durch das ist natürlich auch der Verwaltungsapparat mitgewachsen und es hat einfach mehr Platz gebraucht für Mitarbeitende. Und der Roosevelt hat darum einen neuen Bürotrakt bauen lassen auf der Westseite des Weißen Hauses. Und dort ist dann unter seinem Nachfolger, William Taft, das erste Oval Office gebaut worden.
Warum war das oval gewesen?
Die Erzählung geht so, dass das zurückgeht auf die Zeit von George Washington, weil er in seinem Haus in Philadelphia 2 ovale Räume hatte, wo er gerne so Empfänge organisiert hat, wo die Leute können um ihn herumstehen. Weil es eben oval war, ist niemand weiter von ihm entfernt gestanden wie der andere. Und so die ja, demokratische Lesart von dieser Raumform, die erzählt man sich bis heute.
Das heisst, man hat das ganze Haus schon auch ein bisschen so konzipiert, dass die Leute kommen können, dass es offen wirkt.
Ja, das stimmt. Es hat aber auch immer wieder Ausnahmen gegeben. Zeiten, wo man das Weiße Haus für die Öffentlichkeit geschlossen hat und gegen außen abgeschottet hat. Also zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Dort hat man alle Dinnerpartys und Empfänge abgesagt. Und Woodrow Wilson, der damalige Präsident, der hat sehr isoliert geschafft in seinem Arbeitszimmer.
Das ist nach dem Ersten Weltkrieg. Wir gehen jetzt stramm Richtung Zweiten Weltkrieg. Das Haus ist mehr als 100 Jahre alt. Wie ist der Zustand des Weißen Haus?
Ja, das hat sich dann immer mehr gezeigt, dass der eben nicht mehr so gut ist. Das erste Mal dann so richtig unter dem Harry Truman. Der ist 1945 eingezogen, also wo die USA sich schon im Machtkampf mit der Sowjetunion befunden hat. Und da musste man feststellen, dass das Weiße Haus eigentlich abbruchreif ist. Weil die Holzstrukturen im Inneren, die sind zu einem grossen Teil noch aus der Zeit vom Wiederaufbau des Weißen Hauses, also von 1815. Und wie man sich vorstellen kann, ist das Holz völlig marot. Und es ist dann auch mal ein Klavier durch den Boden durchgebrochen. Und darum hat Truman dann das Weiße Haus entkernen und neu ausbauen lassen.
Also total Renovation.
Genau.
With Mr. Truman as proud as a newlywed groom showing off his first home to his bachelor acquaintances.
The old seal is above the diplomatic reception room on the ground floor, which we'll look at as we go down.
Shall we do that now, Mr. President?
Whenever you're ready.
Let's go.
Kann man sagen, dass das Weiße Haus erst dann so richtig ins Bewusstsein, ins Kollektive von der amerikanischen Bevölkerung gekommen ist?
Truman war, glaube ich, bewusst, dass er bei so einem riesigen Umbau am Weißen Haus, also dem nationalen Symbol, die Öffentlichkeit einbeziehen muss. Und dass der Umbau eben mit Respekt vor der langen Geschichte dieses Hauses passieren muss. Und so hat er zum Beispiel dafür gesorgt, dass die Bevölkerung hat können Ziegelsteine oder andere rausgerissene Bauelemente aus dem Weißen Haus für ein paar Dollar kaufen oder dass sie in Museen geschickt worden sind, sodass quasi das Weiße Haus nicht einfach irgendwie auf der Müllhalde landet. Und so richtig ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, denn auch weltweit, ist das Weiße Haus aber erst gekommen, nachdem Jackie Kennedy, also die Frau von John F. Kennedy, der 1962 einen Film über das Weiße Haus gemacht hat und Zuschauer auf eine Haustour mitgenommen hat.
For the next hour, Mrs. John F. Kennedy invites you to visit the President's house and see some of the restorations she's made in its interior.
This sketch, made in 1799, before the White House was completed, shows that the original design of the building included an extra floor.
Hey, der Film war wahnsinnig erfolgreich. Jeder dritte Haushalt in den USA hat ja übertragig geschaut. Weltweit haben 100 Millionen Menschen den Film geschaut. So ist das Weiße Haus dann auf einem Schlag eigentlich zur berühmtesten Immobilie der Welt geworden.
It's so important, the setting in which the presidency is presented to the world, to foreign visitors, and American people should be proud of it.
Die Absicht der Bauer war, ein Haus zu bauen, das nicht für einen König ist, kein Palast, sondern ein Haus für den Präsidenten, für die Leute. Da haben die Leute heute das Haus als ihr Haus verstehen auch wirklich.
Die Amerikanerinnen und Amerikaner sagen dem Weißen Haus ja auch «the people's house», also das Haus vom Volk. Und darum, sie verstehen es schon sehr fest als ihr Haus, das sie dem Präsidenten halt auf die Zeit zur Verfügung stellen. Und ich glaube, man muss sich schon immer wieder in Erinnerung rufen, dass die USA ein grosses Land sind mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Identitäten und so einem Symbol, das für eine geteilte Geschichte und eine geteilte Idee steht, ist natürlich auch darum sehr wichtig.
Was man vielleicht auch in der Populärkultur sieht, wo das Weiße Haus ja schon sehr präsent ist.
Ja, ich würde sagen, das Weiße Haus ist wohl das am meisten zerstörte oder infiltrierte Gebäude von der Geschichte von Hollywood. Es kommt in unzähligen Filmen vor, also von Forrest Gump bis zu Mars Attacks, und verschiedene Serien spielen dort, wie zum Beispiel West Wing oder House of Cards.
Du sagst, kaum ein Haus ist so häufig zerstört worden auf Film wie das Weiße Haus. Aber es ist auch nicht immer gut angekommen, muss man glaube ich sagen. Es gibt die Szene in Independence Day, wo das Weiße Haus wirklich auf einen Klopf in die Luft geht. Und das hat glaube ich für rechten Wirbel gesorgt. Nachher.
Ja genau, wenn das Haus vom Volk natürlich von Aliens in die Luft gesprengt wird, dann gefällt das nicht allen.
Gibt es auch eine Entsprechung vom Weißen Haus auch in anderen Ländern? Vielleicht auch das Bundeshaus oder der Élysée-Palast in Frankreich?
Ich glaube, es gibt vom Wiedererkennungswert her keinen Regierungssitz, der ins Weiße Haus ankommt. Also vielleicht am ehesten noch Downing Street, der Eingang zum Haus des britischen Premier. Aber sonst, ich meine, ich weiss zum Beispiel nicht, wie das Büro vom Parmelin oder vom Macron oder vom Merz aussieht, aber beim Oval Office habe ich sofort ein Bild im Kopf.
Das ist noch speziell, weil es auch so viele Änderungen am Haus selber gibt, dass es trotzdem so wiedererkennbar ist.
Ja, genau. Aber es ist ja auch normal, dass es Änderungen gibt. Also die Anforderungen an die Präsidentschaft haben sich natürlich verändert in all diesen Jahren und auch der Geschmack und die Vorlieben der Präsidenten. Und das hat sich immer am Haus selber gezeigt, vor allem auch im Oval Office. Und es gibt auch kein geschriebenes Gesetz, das sagt, dass man das Weiße Haus nicht verändern darf.
Und damit sind wir in der Gegenwart angekommen, bei Donald Trump, weil er das Haus schon ziemlich verändert, kann man sagen.
Ja, ich würde sagen, es ist ziemlich deutlich, dass Donald Trump das Weiße Haus an seine eigenen Bedürfnisse anpassen will. Das hat man gesehen beim Rosengarten, den er zugepflastern lassen hat, um so eine Art Country Club einrichten. Oder beim geplanten Ballsaal mit einem Hochsicherheitsbunker drunter. Oder natürlich auch bei temporären Änderungen, wie der Kampfarena, die er aufgebaut hat für die Feierlichkeiten von seinem 80. Geburtstag und um 250 Jahre Jubiläum der USA.
Sein Stil, kann man sagen, ist Geschmackssache.
Ja, der britische Stilkritiker Peter York hat den Stil von Trump untersucht und er sagt, es sei Dictator-Style.
Was ist das genau?
Ja, der York, der hat in einem Buch den Einrichtungsstil von Autokraten studiert, also von Mussolini bis zum Saddam Hussein. Und er hat herausgefunden, dass die eigentlich alle so die gleichen Regeln befolgen, nämlich möglichst gross bauen, vom Stil her inspiriert von so Mega-Hotels, Gold, wo immer haften bleibt, Kronleuchter an der Decke und möglichst viel Ölgemälde aus dem 19. Jahrhundert an der Wand. Und für ihn verfolgte Donald Trump, der ja von sich selber sagt, er täge sehr gerne designen und einrichten, eben auch genau diese Regeln.
Hast du das Gefühl, mit diesem neuen Stil verliert das Weiße Haus seinen Charakter?
Also optisch wäre es natürlich schon einschneidend, wenn jetzt der Ballsaal tatsächlich so gebaut würde wie geplant, weil dann wäre das Haupthaus nicht mehr das dominante Gebäude auf dem Areal, sondern eben der neue Ostflügel. Aber der Charakter geht ja auch über das Optische raus und es stellt sich die Frage, ist es denn immer noch das Haus vom Volk, wenn es ein Präsident dermaßen zu seiner privaten Geschäftszentrale macht? Weil das, was im Moment passiert, ist schon ein Bruch mit einer sehr langen Tradition. Nämlich, dass Präsidenten das Weiße Haus sehr wohl umgebaut haben, aber dass so unterschiedlich sie auch sind, so weit entfernt sie politisch voneinander stehen, dass sie im Weißen Haus immer mit einer gewissen Ehrfurcht begegnet sind.
Und die nimmst du jetzt nicht wahr beim Donald Trump?
Eher weniger.
Und es ist eigentlich schön daran, dass man dann irgendwann alles wieder zurückändern kann.
Ja, ich würde sagen, Goldurnen wieder aus dem Oval Office entfernen, das geht relativ einfach. Ein ganzer Ostflügel, der im Gesamtvolumen dreimal so gross ist wie das Weiße Haus und ein Ballsaal für 1000 Personen drin hat, ja, das ist ein bisschen schwieriger zum Zurückbauen. Und ich finde schon, das Weiße Haus wird so zum Sinnbild für eine Frage, die man sich in den USA auch in ganz anderen Politikbereichen stellt, nämlich, ja, wie permanent sind denn die Veränderungen, die jetzt gerade passieren?
Goldurne ist ein gutes Stichwort. Was ist denn jetzt mit dem Efeu über dem Schweine? Gibt es da irgendwo noch?
Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Eine Journalistin von der Washington Post hat sich auf die Suche gemacht nach dem Efeu, der eben verschwunden ist. Und sie hat herausgefunden, dass er weiterlebt. Und zwar ist die Pflanze offenbar in ein Gewächshaus gebracht worden und wird dort weitergepflegt. Und so könnte sie theoretisch irgendwann also auch wieder ins Weiße Haus einziehen.
The White House is the people's house, and Michelle and I always joke, we're just renters here, and the owners are the American people and all those who've invested in creating this amazing place with so much history.
This office, great as it is, can only be as great as the men and women who work for and with the president. This house has a great heart, and that heart comes from those who serve.
Danke, Ursina.
Danke, Philipp.
Der Text von Ursina Haller lege ich euch allen sehr ans Herz legen und denen sehr gerne verlinken im Episodenbeschreib zu dieser Folge. Das war es, so apropos über die Geschichte des Weißen Haus und die Geschichte von ihren Bewohnern. Ich habe geschwätzt mit Ursina Haller vom Magazin. Die Folge von «Apropos» hat Jackie Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, habt's gut, ciao zusammen.